Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Bis im Jahr 2009 war ich hier in der Gemeinde. Dann hat Gott uns weggerufen in den Süden von Deutschland. Dort war ich die letzten 3 Jahre tätig als Prediger. Und wir sind eng mit der Gemeinde verbunden. Ich hatte Anfang des Jahres auch hier in der Gemeinde eine Predigt gehalten über die Jahreslosung. Danach hatte ich noch 2-mal die Möglichkeit, über den Vers zu predigen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich hätte nicht gedacht, dass Gott gerade diesen Vers in meinem Leben so wichtig machen will, indem er mir eine Krankheit gegeben hat, die durch und durch geprägt ist von Schwachheit. Ich habe da eine Rundmail verschickt vor einigen Wochen, aber Gott hatte sich entschieden, mich zu gebrauchen als Instrument, als schwaches Instrument, um seine Kraft zu demonstrieren, indem ich die Krankheit MS tragen darf. Und das hat für uns als Familie doch einige Bedeutung, weil wir hatten unseren Weg geplant. Wir wollten zu den unerreichten islamischen Volksgruppen gehen. Das war unser Plan und jetzt steht es in Frage. Es gibt einige Länder, die meisten dieser Länder haben eine Zugangsvoraussetzung, nämlich einen Tropentauglichkeitstest, G35, den man bestehen muss, um dort arbeiten zu können. Und mit dieser Krankheit kann man nicht in diese Länder einreisen. Das bedeutet, einige Länder scheiden aus und die Optionen von islamischen Ländern, in die wir gehen könnten, verringern sich. Aber das Schöne ist, Gott hat einen wunderbaren Plan und wir verzagen nicht und wir gehen mutig voran und wir werden Anfang Juli auch wieder umziehen und hier in der Gemeinde sein. Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt wollen wir einfach uns nochmal konzentrieren auf die Predigt und ich freue mich, dass ich beginnen darf mit dieser herrlichen Wahrheit. Ich glaube an Gott, den Vater. Vor einigen Wochen, vor 3 Wochen genau gesagt, erschien in der renommierten deutschen Tageszeitung Die Zeit ein Artikel mit einigen Statistiken zum Stand von Religion in unserem Land. Und die möchte ich gerade mal am Anfang so voranstellen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Glauben an Gott in unserem Land? Und dort konnte man unter anderem Folgendes lesen. 89% aller Menschen in Deutschland sind überzeugt, dass Menschen eine Seele haben. 63% glauben an Gott. 59% denken, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Jeder Zweite glaubt an ein Leben nach dem Tod und 44% daran, dass Gott die Welt geschaffen hat. 23% aller Deutschen glauben an einen persönlichen Gott und 41% an ein höheres Wesen. Also dieses Thema vom Glauben ist aktuell in unserer Zeit und ich habe den Eindruck auch in den Medien, dass diesem Thema wieder mehr und mehr Interesse zugeteilt wird. Und auch immer, wenn ich in unserer Stadt mit Leuten auf der Straße spreche, und das tun wir immer wieder mal, dann kommen wir zu den Dingen des Glaubens. Und Menschen glauben in gewisser Weise und machen sich Gedanken über das ewige Leben und über ihre Rolle und Gott und so. Aber immer wieder wird auch deutlich, dass die Menschen sich ein ganz eigenes Gottesbild zurechtlegen. Und das erschüttert mich dann, wenn Menschen irgendwie den Boden der Wahrheit verlassen und sich so ganz entsprechend dem Zeitgeist so ihre eigene Wahrheit definieren, wie Gott zu sein hat. Und genau das ist der Punkt heutzutage. Jeder hat so seinen Glauben und sein Gottesbild und sein Verständnis von der Welt. Und man nennt diese Einstellung, das ist die neue Toleranz, bei der gesagt wird, alles ist gleich. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben und das ist okay. Es gibt keine übergeordnete Wahrheit, es gibt keine Hierarchie. Alles ist gleich, alle Religionen sind gleich, jedes Gottesbild ist gleich, egal was, alles ist gleich wahr. Und wenn man dann aber sagt, nein, es gibt nur eine Wahrheit, dann gilt man als intolerant. Und das Schlimmste ist noch, wenn wir wirklich als Christen auf dieser Wahrheit bestehen und sagen, das ist wichtig, dass man nur auf eine Wahrheit vertraut. Und genau das wird hier in den nächsten Wochen geschehen und genau das werde ich auch heute Morgen tun. Ich werde auf eine Wahrheit Bezug nehmen.
und werde eine Wahrheit wichtig machen. Und die entstammt diesem Dokument. Das ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel, in der Gott sich entschieden hat, sich zu offenbaren. Und Jesus Christus sagte über dieses Dokument, es ist die Wahrheit. Und deswegen können wir der ganzen neuen Toleranz, die sagt, alles ist gleich, entgegentreten und sagen, nein, es gibt eine Wahrheit und die finden wir in diesem Buch. Eine Wahrheit, die uns hilft, unseren Glauben und unsere Werte und unsere Weltanschauung zu definieren. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir uns mal Gedanken machen über diese eine Wahrheit, nämlich Gott und wie er sich hier offenbart und wie sich das dann letztendlich aufschlüsselt. Und dazu ist das Glaubensbekenntnis nützlich. 500 Jahre nachdem der Glaube sich gefestigt hatte, war es wichtig, dass die Kirche sich mal darauf beschränkte zu sagen, was glauben wir jetzt eigentlich? Und dann griff man dieses Glaubensbekenntnis auf, das sich durch die Jahrhunderte entwickelt hatte und sagte, okay, was muss man glauben, um Christ zu sein? Und dann kam man zu dem, was wir gerade gebetet oder gesprochen haben. Man nennt dieses Dokument das apostolische Glaubensbekenntnis. Und zugegeben, dieser Text ist durch und durch dogmatisch. Das ist Lehre pur. Und da gibt's wenig erstmal so praktisch Relevantes für uns drin. Und trotzdem, und ich glaube und hoffe, heute Morgen damit anzufangen, dieses Dokument, das durch und durch dogmatisch ist, ist voller Kraft und Energie zum Leben. Ich glaube an Gott, den Vater, ist nicht einfach eine Wahrheit, die abgehoben irgendwo über uns schwebt, sondern es ist die Wahrheit, auf der wir unser Leben bauen und ohne die wir nicht leben könnten. Und sie greift in alle Bereiche unseres Lebens. Und ich hoffe, ich kann euch einen Geschmack dafür liefern, dass das, was wir gerade so an dogmatischen Inhalten gebetet haben, Relevanz hat für unseren Glauben. Wichtig ist vor allen Dingen aber zu begreifen, es reicht nicht aus, das Sonntag für Sonntag zu sprechen oder zu beten, wie es in vielen christlichen Kirchen gemacht wird. Es ist ein wichtiger Teil, daran zu glauben, aber es einfach nur als historische Tatsachen anzunehmen, zu sagen, ja, das ist so, reicht nicht, sondern wir müssen einen Schritt weitergehen und verstehen, was das für dich und für mich bedeutet. Zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, und nicht zu begreifen, dass das für dich Bedeutung hat, ist absolut wertlos. Wir müssen verstehen, diese Glaubensgrundsätze in unser Leben einzubauen, ansonsten bleiben sie hohl und leer und haben keine Bedeutung. Deswegen beginnen wir jetzt mal mit dem ersten Glaubenssatz. Ich glaube an Gott, den Vater. Es sind im Grunde genommen drei Teile. Ich glaube an Gott und dann den Vater. Und eigentlich möchte ich dir heute Morgen erklären, was es bedeutet, an Gott, den Vater zu glauben. So einfach. Und ich glaube dennoch, dass viele heute Morgen hier sitzen, die wissen nicht, was das bedeutet. Die glauben an Gott, den Vater, und haben doch keine Beziehung zu ihm. Andere glauben noch nicht mal. Also ich glaube, es passt auf jeden Fall für jeden. Lass mich gerade am Anfang diese Frage stellen. Glaubst du? Du magst mich fragen, ja, woran? Okay, sprechen wir mal über, glaubst du an Gott? Hier sitzen ja Menschen ganz unterschiedlicher Prägung. Die einen, die glauben nicht. Die sitzen hier und die glauben nicht. Vielleicht gehörst du zu diesen Menschen und du fragst dich, was machst du eigentlich hier? Du glaubst gar nicht, aber irgendwie bist du doch hier. Und irgendwie bemerkst du, da hat dich etwas hier hingezogen. Und du möchtest vielleicht sogar glauben, aber im Moment glaubst du noch nicht. Solche Menschen gibt es. Und ich kenne solche Menschen, die würden gerne glauben, aber sie glauben noch nicht. Andere fangen jetzt an zu glauben.
Wiederum andere glauben jetzt und haben früher nicht geglaubt. Ja, früher war der Glaube an Gott für sie etwas völlig Fremdes. Man hatte ihnen nie davon erzählt und irgendwann kommt die Botschaft von Gott in ihr Leben und sie haben angefangen zu glauben, sie haben sich taufen lassen und sind jetzt Teil dieser Gemeinde. Es gibt wiederum andere, die haben schon immer geglaubt. Für die war es nie eine Frage, gibt es Gott und liebt er uns? Nein, von klein auf haben sie schon immer geglaubt. Wiederum sitzen hier junge Menschen, die glauben, weil ihre Eltern glauben. Und vielleicht werden junge Menschen sogar in der Schule dafür verlacht, dass sie an Gott glauben. Aber ihr glaubt an Gott. Warum? Weil eure Eltern das machen. Und das Problem dabei ist, wenn wir nur an Gott glauben, weil unsere Eltern an Gott glauben, dringen wir nicht dahin durch, die Tiefe unseres Glaubens zu erkennen und damit auch zu leben. Und als letztes gibt's auch Menschen, die haben mal geglaubt und die glauben jetzt nicht mehr. Da sind vielleicht Dinge in dein Leben gekommen, du bist von Gott enttäuscht, das, was du dir vom Glauben versprochen hattest, hat sich nicht erfüllt und du glaubst nicht mehr. Du bist frustriert, enttäuscht, verbittert und du gehst hier noch hin, weil es sich dazugehört und du möchtest dich nicht einfach entfernen von den lieben, netten Menschen, mit denen du so viele Jahre gegangen bist. Aber du glaubst nicht mehr und auch für dich ist heute Morgen dran, neu zu entdecken, was es heißt, zu glauben. Vielleicht sitzen hier aber auch einige, die zweifeln einfach. Die glauben zu einer gewissen Weise, die hinterfragen aber alles und stellen alles in Frage. Und auch denen möchte ich begegnen und sagen, es ist gut, wenn du deine Zweifel hier hinbringst und versuchst, Antworten zu bekommen auf deine Zweifel. Es gehört zur Normalität, dass wir auch in unserem Glauben mal zweifeln. Tim Keller, er hat ein Buch geschrieben, Warum Gott? Und da behandelt er die Aspekte und die Zweifel von Kritikern und Skeptikern, die mit dem Glauben ringen und nach Antworten suchen. Und er schreibt dort in seinem Buch, Menschen, die naiv durchs Leben gehen, ohne sich je ernsthaft zu fragen, warum sie das glauben, was sie glauben, werden hilflos sein, wenn die Schläge des Lebens oder die bohrenden Fragen des gewieften Zweifels kommen. Der Glaube eines Menschen, der sich nicht jahrelang geduldig mit seinen Zweifeln auseinandergesetzt und sie erst nach langem Überlegen verworfen hat, kann über Nacht zusammenbrechen. Das bedeutet, es ist richtig und gut, wenn du Zweifel hast, aber da sollst du nicht stehen bleiben, sondern du darfst und sollst deine Zweifel überwinden. Und das ist möglich. Du brauchst da nicht stehen bleiben bei offenen Fragen, sondern du kannst Antworten bekommen. Und denjenigen, die zweifeln, möchte ich dieses Buch empfehlen und vor allen Dingen möchte ich ihnen dieses Buch empfehlen, in dem Gott sich vorstellt. Machen wir uns kurz Fragen über den allgemeinen Glauben. Wir würden ja fast denken, Glauben, das ist etwas Altmodisches, Altbackenes und wir leben irgendwie in einer anderen Zeit. Menschen, die aufgeklärt sind, die glauben doch nicht. Aber letztendlich ist das ein Trugschluss und wir brauchen uns nicht schlecht fühlen, weil wir glauben, sondern eigentlich glauben alle Menschen. Selbst Atheisten, die nicht an Gott glauben, glauben daran, dass es Gott nicht gibt. Und das ist ebenso ein Glaube, ein noch viel stärkerer Glaube als derjenige an Gott. Menschen glauben jeden Tag in allen möglichen Lebenssituationen. Jeder von uns hat schon mal ein Essen gegessen, das wir nicht zubereitet haben und wir hatten keine Sicherheit darüber, dass dieses Essen nicht vergiftet ist und wir haben es trotzdem gegessen. Das war eine durch und durch glaubende Tat. Und jeder, der sich in ein Flugzeug setzt, glaubt daran, dass dieses Flugzeug einen ans Ziel bringen wird. Jeder Mensch glaubt jeden Tag auf unterschiedliche Weise. Wichtig ist hierbei, und das ist die entscheidende Frage, nicht ob wir glauben, sondern woran glaube ich und in welchem Ausmaß.
Das ist das Entscheidende. Es geht um das Objekt unseres Glaubens, auf das unser Glaube gerichtet ist. Und die Frage ist, ist dieses Objekt tragfähig oder wahr? Unser Glaube ist nur so viel wert wie das Objekt, auf das unser Glaube gerichtet ist. Dabei lässt sich das veranschaulichen mit einer Geschichte. Ein Mann im Dschungel hat eine sterbenskranke Tochter. Und er hat den Glauben, wenn er seine Tochter zum Zauberdoktor bringt und der Zauberdoktor einen Zaubertrank zurechtmischt, dann wird seiner Tochter geholfen werden. Und so sehr der Mann auch daran glauben mag, dass der Doktor durch den Trank seiner Tochter hilft, es wird dem Vater nichts nützen, wenn dieser Zaubertrank ein Gift ist. Ja, verstehen wir das? Es geht nicht um den Glauben. Und Paul Little sagt, intensiver Glaube schafft keine Wahrheit. Der Wert des Glaubens wird dadurch nicht größer, dass der Glaube größer wird. Wer etwas glaubt, macht es dadurch nicht wahr. Und wer etwas Wahres nicht glaubt, macht es dadurch nicht unwahr. Verstehen wir das? Es geht um das Objekt und die Frage ist, trägt das? Wer etwas glaubt, macht es dadurch nicht wahr und wer etwas Wahres nicht glaubt, macht es damit nicht unwahr. Und wisst ihr, und das beruhigt mich immer wieder, wenn ich mit Leuten auf der Straße rede und man verlacht mich und man bezeichnet mich als intolerant, dann weiß ich, ob die Menschen an Gott glauben oder nicht und ob sie über ihn lachen oder nicht. Führt nicht zu der Sache, ist Gott wahr oder nicht? Ist er real oder nicht? Gott ist unabhängig davon, ob du glaubst oder nicht. Er ist. Und das ist der Punkt. Aber die Frage, die wir jetzt stellen müssen, was bedeutet es denn überhaupt, an Gott zu glauben? Der Hebräerbriefschreiber sagt es in Hebräer 11, Vers 6. Und dort sagt er, die Grundvoraussetzung, um an Gott zu glauben, ist diejenige, er sagt es in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Ja, das ist das Allererste. Wir müssen glauben, dass Gott existiert, dass es ihn gibt. Und das tun ja die meisten Menschen von hier. Davon gehe ich aus, sonst sitzt man ja nicht in einer Gemeinde. Wir glauben, dass Gott ist. Das ist die Voraussetzung überhaupt. Aber hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Das ist das Wichtige am Anfang. Aber es reicht nicht aus. Ein Fürwahrhalten historischer Fakten und ein Anerkennen, dass Gott existiert, ist nicht alles. Wisst ihr, Jakobus sagt über die Dämonen, dass sie glauben, dass Gott ist. Und es nützt ihnen nichts. An Gott zu glauben bedeutet viel, viel mehr. Manche glauben, an Gott zu glauben heißt, ich halte an Gott fest, wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht und Probleme in mein Leben kommen, dann kann Gott mir gestohlen bleiben. Dann klagen wir ihn vielleicht sogar an. Aber das ist kein Glaube. Nur in guten Zeiten an Gott festzuhalten, der Glaube, den die Bibel uns beschreibt, geht weiter. Er richtet sich nicht nur nach den positiven und sichtbaren Dingen, nach den Segnungen, sondern Glaube im biblischen Sinne richtet sich auf das, was nicht zu sehen ist. Im Warschauer Ghetto fand man, nachdem man das Ghetto befreit hatte, eine Inschrift an einer Wand und die drückt ein wenig aus, was es heißt zu glauben. Und dort hat dieser leidende Jude geschrieben, ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe, auch wenn sie nicht scheint, entschuldigen. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Ich verlasse mich auf ihn, auch wenn ich nichts fühle. Ich glaube, ich glaube. Und das ist das Entscheidende beim Glauben, dass er sich nicht nur richtet nach dem Sonnenschein und nach den positiven Dingen. Und wenn ich eine Krankheit bekomme, die chronisch ist und die unheilbar ist, dann glaube ich dennoch an einen lieben Gott. Und das wünsche ich dir, dass dein Glaube tiefer geht, als einfach nur zum Anerkennen der Tatsache, dass Gott ist, und zum Anerkennen, dass Gott gut ist. Nein, es geht weiter. Und darüber müssen wir gleich uns ein paar Gedanken machen. Aber hier ist es erstmal genug. Wir wollen jetzt gerade über den Begriff Gott nachdenken. Ich glaube an Gott. Was bedeutet das? Wer ist dieser Gott? Ich meine, wenn Menschen 63% der Deutschen an Gott glauben, was bedeutet das? Ich meine, die neuen Atheisten, angeführt von Richard Dawkins, die sind ja unterwegs, dem Menschen den Glauben auszutreiben. Und schon vor 150 Jahren hat der Friedrich Nietzsche gesagt, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Aber Gott ist immer noch da in den Köpfen der Menschen und die Menschen glauben immer noch an Gott. Interessant ist, was der Philosoph Feuerbach zum Glauben an Gott sagte. Für Feuerbach war der Glaube an Gott nur eine Projektionstheorie, sogenannt ein reines Wunschdenken. Er sagte, für ihn bestand Gott nur als das Höchste aller Gedanken. Ja, Gott ist das, was der Verstand als das Höchste denkt. Und die Grunddogmen des Christentums sind erfüllte Herzenswünsche. Also Glaube nach Feuerbach, reines Wunschdenken. Und Freud, der geprägt war von den Gedanken Feuerbachs, er ging sogar noch weiter und behauptete, religiöse Praktiken gleichen neurotischen Zwangshandlungen. Die Religion trägt neurotische Züge, weil der Mensch in ihr vor der Wirklichkeit flieht und nicht erwachsen werden will. Und dann am schlimmsten für ihn ist die Gotteskindschaft, und über die werden wir gleich reden, ein Ausdruck infantiler, das heißt kindlicher Hilflosigkeit. Diese Gedanken von Nietzsche, Gott ist tot, und Feuerbach und Freud haben unsere Gesellschaft und unsere Psychoanalytik geprägt. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Das ist völlig egal, was Freud und Feuerbach über den Glauben sagen, weil wir ja festgestellt haben, dadurch definieren sie nicht, ob Gott ist oder nicht. Wir müssen uns kurz die Gedanken machen, kann man Gott beweisen? Das kann ich dir gleich sagen. Gott kann man nicht beweisen. Und das brauchen wir auch nicht. Es gibt gewisse Offenbarungen Gottes, zum Beispiel in der Natur, das lesen wir ganz deutlich in Römer 1, denn was man von Gott erkennen kann, das ist in der Natur offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Erschaffung der Welt gesehen in seinen Werken. Gott ist zu erkennen in der Natur, aber es ist kein wirklich wissenschaftlicher Beweis. Gott hat sich auch offenbart in dem Geist des Menschen. Jeder trägt in sich eine gewisse Ahnung, dass es einen Gott gibt. Auch das ist eine gewisse Offenbarung, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und auch dieses Buch ist Offenbarung Gottes. Und wir erleben diesen Gott. Und es ist aber kein wissenschaftlicher Beweis. Wir können Gott nicht beweisen. Brauchen es auch nicht. Aber es gibt in unserem Leben immer wieder Fingerzeige Gottes. Und Tim Keller schreibt in diesem Buch etwas über diesen Frage nach den Beweisen. Und letztendlich ist auch unser Glaube eine Theorie, weil wir haben keinen echten Beweis. Und er sagt dann, die Theorie, dass es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat, erklärt die Phänomene, mit denen wir in dieser Welt konfrontiert sind, einfach besser als die Theorie, dass es keinen Gott gibt. Und von da aus fangen wir uns an, damit auseinanderzusetzen und erleben dann diesen Gott. Auch wenn wir keinen klaren wissenschaftlichen Beweis haben, wir erleben es in unserem Leben und in der Geschichte und in allem, was passiert, finden wir viel bessere Erklärungen, wenn wir an Gott glauben. Aber, und da machen wir jetzt mal weiter, wir haben keine Beweise, aber wir haben in gewisser Weise Gott, der sich uns vorstellt. Wie ist Gott? Da rede ich auch immer wieder mit den Leuten auf der Straße. Wie stellen Sie sich Gott vor? Es gibt dabei unterschiedliche Überzeugungen, wie Gott ist. Für die einen ist Gott ein Großvater. Wahrscheinlich haben wir dieses Bild auch von dem berühmten Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, wo Gott der Vater
den Adam, seinen Finger berührt. Da ist Gott bildlich dargestellt mit einem Rauschebart. Ja? Gott als Großvater, wie ist ein Großvater? Anders als der Vater, er lässt einem alles durchgehen. Da kann man machen, was man will. So denken Leute über Gott. Andere denken, Gott sei ein Polizist. Der schaut immer ganz genau hin. Und wenn wir was falsch machen, gibt es einen Strafzettel. Manche Menschen, die Auto fahren, müssen sich immer fürchten vor der Polizei. Und so gehen Menschen durch ihr Leben. Meinten, Gott guckt immer genau hin wie ein Polizist und kontrolliert alles. Wiederum andere denken, Gott sei einfach ein entferntes, höheres Wesen, das sich nicht interessiert für uns und das auch keine Relevanz hat für unser Leben. Aber was sagen wir zu diesen Vorstellungen von Gott? Gott ist anders, definitiv. Die Bibel sagt über Gott, dass Gott Geist ist. Die Bibel sagt, dass Gott von niemandem noch jemals gesehen wurde. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Gott ist der heilige und ewige Gott. Und er lässt sich nicht bildlich darstellen, auch nicht in irgendwelchen fiktiven Romanen, die irgendwelche Romanschreiber erfunden haben, wie zum Beispiel William P. Young in der Hütte, der den heiligen und ewigen Gott darstellt als eine schwarze afroamerikanische Frau, die Geschirr in die Küche bringt. Gott ist so nicht. Und manche sagen sogar, und das erschreckt mich dann, sie hätten Gott besser kennengelernt durch die Hütte. Aber lass es mich klar sagen, der Gott von William P. Young ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist anders. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir ihn in seiner Offenbarung suchen, wie er sich dort vorstellt. Und dort stellt er sich vor als dreieiniger Gott, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei sind in ihrem Wesen eins und doch unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten. Und hier sind wir jetzt eigentlich beim letzten Teil von unserem Glaubenssatz. Ich glaube an Gott, den Vater. Dadurch bekennen wir automatisch, im Gegensatz zu den Juden und zu den Muslimen, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. An den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und dieser Vater ist Yahweh, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist El Shaddai, er ist El Elyon, er ist der Herr der Herrscharen, der sich dem Volk Israel offenbart hat und der eine Geschichte fortgeführt hat und der dann in der Geschichte seinen Sohn sandte in der Person von Jesus. Gott hat sich entschieden, sich zu offenbaren als Vater. Und das ist das Entscheidende. Und daran dürfen wir nicht rütteln, auch wenn der Feminismus in unserer Zeit etwas dagegen hat und eine Bibel übersetzt in gerechter Sprache, wo Gott als Vater nicht mehr vorkommt. Weil das ist ungerecht gegenüber all den Frauen, wenn Gott als Vater angesehen wird. Aber Gott hat sich entschieden, sich als Vater zu offenbaren und Jesus, der hier auf Erden war, war ein Mann. Und fast könnte man denken, ja, da muss mal eine Ordnung von Frauenquote reinkommen, aber Gott lässt mit sich in dieser Sache nicht reden. Er hat sich entschieden, dass das Männliche in seiner Offenbarung herauskommt. Im Alten Testament, da lesen wir immer wieder vom Vater. Der kommt hier und da vor und es gibt sogar sehr, sehr gute Stellen, wie zum Beispiel die in Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Also auch im Alten Testament war Gott schon als Vater bekannt. Aber immer wieder ist es dort zu lesen von einem Kollektiv. Also das Volk Israel sah Gott schon als ihren Vater an. Aber es war nicht diese individuelle Beziehung, die der einzelne Israelit zu Gott hatte, als seinem Vater. Und schon gar nicht gab es diese intime Sprache in der Anbetung, wie wir sie heute haben. Aber dann kam Jesus hier auf die Erde und seine Bezeichnung von Gott war immer die, dass er von seinem Vater redete. Bis zu der einen Stelle
am Kreuz, als er rief, mein Gott, mein Gott. Aber sonst hat Jesus immer von seinem Vater geredet. Und als er seine Jünger dann unterrichtete, wie sie beten sollen, tat er das so, betet ihr nun so, unser Vater im Himmel. Das gehört wesensmäßig zu uns als Christen. Wir sind weg von Gott als einem Konzept, von Gott, der über uns wacht, wie im Volk Israel. Wir sind jetzt hineingenommen in einen persönlichen Gott, in eine persönliche Beziehung, die wir nun mit diesem Gott haben dürfen. Und das ist der Knackpunkt hier, dass Gott uns jetzt einlädt in eine Beziehung. Und wichtig ist nicht, dass wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, sondern wichtig ist, dass du an Gott, deinen Vater glaubst und dass du einen Vater hast. Und die Frage ist, ist Gott dein Vater? Ist Gott dein Vater? Daran entscheidet sich letztendlich deine ganze Existenz. Ist Gott dein Vater? Wie wird man überhaupt ein Kind Gottes? Oder wie kann Gott mein Vater werden? Am Freitag waren bei meinen Eltern vor der Tür Zeugen Jehovas und denen stellte ich diese entscheidende Frage. Erklären Sie mir bitte, wie man ein Kind Gottes wird. Und sie haben angefangen und sind irgendwie fortgesetzte Erkenntnis und irgendwie Lehre. Und dann sagte ich ihnen, Sie haben es mir nicht richtig erklärt, gehen Sie bitte, damit kann ich nichts anfangen. Wie wird man ein Kind Gottes, weißt du das? Bist du ein Kind Gottes? In Johannes 1, Vers 12 sagt der Evangelist ganz deutlich, wie viele ihn, nämlich Jesus, der von Gott gekommen ist, aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das bedeutet, du warst mal nicht Gottes Kind und dann wirst du Gottes Kind. Du warst mal ein Kind des Zorns. So beschreibt Paulus das in Epheser 2. Du warst getrennt von Gott und hattest absolut keine Vorrechte als Kind. Und dann lädt Gott dich ein, sein Kind zu werden, indem er seinen Sohn sendet, der für deine Schuld bezahlt. Jesus, der lebt ein Leben, das du nicht hättest leben können und der die Strafe trug, die du hättest tragen sollen. Und jetzt darfst du dieses Angebot Gottes annehmen und daran glauben und sagen, okay Gott, ich glaube das. Und weißt du, was Gott dann tut? Er adoptiert dich als sein Kind. Das ist die größte Wahrheit im christlichen Glauben, dass du Teil werden kannst von Gottes Familie. Das geht noch weiter wie Rechtfertigung vor dem Gericht, sondern du wirst Teil von der Gottesfamilie. Und die Frage ist, hast du das erlebt? Bist du ein Kind Gottes? Und hältst du dich daran fest? Und ist das deine einzige Hoffnung, mit der du lebst? Und begreifst du, was das heißt für dein Leben? Für deinen Alltag? Darum geht es in dieser Frage. Ich glaube an Gott, denn er ist mein Vater. Alles andere ist bedeutungslos. Und J.R. Packer beschreibt in einem anderen wichtigen Buch, in dem Buch Gott erkennen, gibt es ein Kapitel Kinder Gottes. Und er beginnt dieses Kapitel so, er fragt, was ist ein Christ? Man kann diese Frage verschieden beantworten, aber die Antwort, die am meisten aussagt, ist, ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat. Ganz einfach, ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat. Und hier sollten wir noch einmal kurz stehen bleiben und uns ein paar Gedanken machen über dieses. Wenn wir nun Kinder Gottes sind oder wenn wir Kinder werden und es fällt uns schwer, Gott als Vater zu sehen, was kommt dir bei dem Gedanken an Gott, den Vater? Ich meine, unweigerlich kommt uns doch da unser irdischer Vater in den Sinn. Wie war dein Vater? War er ein guter Vater? Hat er sich um dich gekümmert? Hat er dich geliebt? Hat er dich angenommen? Oder war dein Vater ein schlechter Vater, der dich verachtet hat, der dich nicht angenommen hat, der dich geschlagen hat, der dich vielleicht sogar missbraucht hat? Weißt du, egal wo wir stehen, jeder hat so sein Verständnis und sein Vaterbild. Und das können wir nicht auslöschen. Manche hatten sogar nie einen Vater gehabt. Bei den einen ist er früh weggegangen. Bei den anderen ist er früh gestorben. Und viele sitzen vielleicht hier und da ist dieser Phantomschmerz seit Jahrzehnten, weil sie keinen Vater hatten. Und die einzige Hoffnung, egal wie unser Vaterbild ist, ist, dass wir auf den himmlischen Vater schauen und von da aus unser Verständnis ableiten, wie ein richtiger Vater zu sein hat. Und wir können nicht unseren irdischen Vater nehmen und sagen, dieser Vater war schlecht, also ist mein Vater im Himmel schlecht. Sondern wenn du etwas machst, dann geh zum Vater im Himmel in all seiner Liebe und Fürsorge für dich und vergleich ihn mit deinem irdischen Vater. Und dann erkenne vielleicht, dass dein irdischer Vater absolut versagt hat. Und erkenne, dass dein Vater im Himmel anders ist. Das ist die einzige Lösung. Wenn wir an dieses Vaterbild denken, das wir vielleicht mit uns tragen. Und dann können wir zum Ende in eine Geschichte hineingehen, die uns erzählt, wie Gott ist als Vater. In eine wohl der berühmtesten Geschichten im ganzen Neuen Testament berichtet Jesus uns von einem Gleichnis, von einem Vater und zwei Söhnen. Und in diesem Gleichnis erzählt Jesus uns von dem einen Sohn, der sich entschieden hatte, Gott, den Vater, also seinen Vater zu verwerfen und das Erbe für sich in Anspruch zu nehmen, das ihm zustand. Und dann lesen wir da in Lukas 15. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Also da war ein Sohn, der gesagt hatte, Vater, ich wünschte, du wärst tot. Und er nimmt alles, was ihm zustand, und ging weg. In der damaligen Kultur war es eine absolute Schande für den Vater, wenn ein Sohn so etwas machte. Und der Sohn ist dann längere Zeit weg, verprasst alles, was er hatte, gerät in die tiefsten Schlamassel und erkennt irgendwann, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Ich hatte es eigentlich viel besser bei meinem Vater. Sogar den Dienern bei meinem Vater geht es besser wie mir jetzt. Und der Sohn entscheidet sich, ich will zurückgehen zu meinem Vater. Und dann lesen wir, wie der Vater darauf reagiert. Der Sohn macht sich auf den Weg und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist unser Vater. Ein Vater, der seinen Sohn nicht abschreibt, der seinen Sohn nicht einfach dahin gibt und sagt, bleib doch, wo du bist, sondern in unserem Vater im Himmel haben wir einen Vater, der jeden Tag auf die Veranda tritt und Ausschau hält und erwartet. Und wenn der Sohn zurückkommt, hat der Vater nichts Besseres zu tun, als alter Mann seinen Rock um sich zu binden und zu laufen. Das war in der Kultur damals überhaupt nicht möglich. Männer taten so etwas nicht. Und hier offenbart und beschämt sich eigentlich der Vater und er läuft hin zu seinem Sohn und fällt ihm um den Hals und begrüßt ihn. Und so ist unser Vater. Und heute Morgen sitzen hier verlorene Söhne, die sich auf den Weg gemacht haben, weg von Gott, die Gott vielleicht noch nie gekannt haben. Aber Gott ist heute Morgen der Vater, der auf dich wartet, dass du zurückkommst. Und er möchte dich wieder in seine Familie hineinnehmen. Und das ist das, was wir hier lernen von der Geschichte. Der Sohn wird hineingenommen, man gibt ihm den Ring und das beste Gewand. Und er wird sozusagen neu in die Familie adoptiert und bekommt seine rechtliche Stellung wieder. Das ist das, was wir haben in Gott, dass wir Teil werden von seiner Familie, dass wir dadurch eine Sicherheit erlangen und nie wieder wird dieser Vater uns wegschicken, sondern wir sind für immer seine Kinder. Das wünsche ich dir,
dass du das verstehst, auch wenn du keinen Vater hattest und auch wenn dein Vater schlecht war, dieser Vater wartet auf dich. Und egal, was du gemacht hast, er wartet. Und dann haben wir hier noch den anderen Bruder, der damit nicht zurechtkommt. Er dachte, Vater, ich habe doch immer alles getan, was du wolltest. So sitzen auch heute Morgen hier einige von uns, die meinen, weil sie Gott immer gefallen haben, weil sie immer die Regeln eingehalten haben, müsste Gott gut zu ihnen sein und sie belohnen. Aber unser Vater ist nicht so, sondern er möchte uns mit Liebe und Gütern überschütten, unabhängig davon, wie wir drauf sind und wie sehr wir die Regeln einhalten. Ein wichtiger Punkt hier noch in dieser Geschichte und auch in unserem Verhältnis zum Vater im Himmel ist, dass wir einen intimen Zugang zu Gott haben. Das ist ja das, was wir gerade im Vater unser lernen, dass wir sagen, unser Vater. Ich habe einen Sohn, der ist 6 Monate alt und er kommt noch nicht zu mir und bittet mich um Dinge. Aber eines Tages wird er sprechen lernen und dann wird er angekrochen kommen oder angetrippelt kommen und mich um etwas bitten. Und genau so können wir zu Gott, unserem Vater, kommen, in vollem Vertrauen und ihn um Dinge bitten und glauben, dass er es gut mit uns meint. Wenn ich jetzt diese Krankheit mit mir trage, dann habe ich dennoch die Gewissheit, dass Gott es gut mit mir meint. Warum? Weil er mein Vater ist und ich habe einen Vater hier auf Erden und er meint es gut mit mir. Und er kümmert sich um mich und er sagt mir, Danny, ich bin da. Wie viel mehr dann mein himmlischer Vater? Und ich lade dich ein, das zu entdecken und neu wertzuschätzen. Manche von uns, die haben noch nie zu Gott gebetet als zu ihrem Vater. Die wissen nicht, was es heißt, intim zu sein mit Gott, dem Vater. Aber J.R. Packer sagt auch hierzu, wenn man beurteilen will, wie gut jemand das Christentum versteht, so muss man nur sehen, was ihm der Gedanke, Gottes Kind zu sein, Gott zum Vater zu haben, bedeutet. Wenn nicht dieser Gedanke all seine Haltung und sein Gebet durchzieht, so dürfte er vom Christentum insgesamt wenig begriffen haben. Das bedeutet, frag dich, ob du eine intime Beziehung zu Gott, dem Vater, hast. Das bedeutet es, zu glauben an Gott, den Vater. Er ist alles, was wir brauchen. Und das ist das Werk des Vaters von Anfang an. Er möchte uns nach Hause holen. Und ich lade dich heute Morgen ein, wo du stehst, ob du nicht glaubst, ob du immer noch glaubst oder schon nicht mehr glaubst. Komm nach Hause. Komm nach Hause. An das Vaterherz. Und erkenne, dass er dich nicht strafen will und dass er dich nicht rügen will für dein Versagen, für deine falschen Wege, für deine Gesetzlichkeit. Er möchte dich als Kind annehmen, bedingungslos. Kannst du das am Anfang jetzt dieses Glaubensbekenntnisses wirklich mitbeten und so sagen? Weißt du das von Herzen? Ich bin ein Kind Gottes. Und darin finde ich meinen größten und tiefsten Halt. Das ist alles, was ich brauche. Daran hängt der Wert deines christlichen Glaubens. Der J.R. Packer schließt dann sein Kapitel damit. Jeden Tag denke ich daran, dass Gott mein Vater ist. Und jeden Tag komme ich der Heimat etwas näher. Mein Erlöser ist mein Bruder, jeder andere Christ aber auch. Man sollte sich das täglich mehrmals wiederholen, gleich morgens und zuletzt am Abend, beim Warten auf den Bus und wenn man gerade Zeit hat. Und man sollte sich dabei prüfen, ob einem das auch immer voll und ganz und unzweifelhaft klar ist. Denn für den Christen ist dies das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Ja, aber mehr noch das Geheimnis eines geistlich geprägten und Gott verherrlichenden Lebens. Und diese beiden Dinge sind es, worauf es ankommt. Und das wünsche ich dir, dass du die unheimlichen Reichtümer erlebst und erkennst und in deinem Alltag
lebst, was es heißt, Gott als Vater zu haben, jemanden zu haben, der einen bedingungslos annimmt, bei dem man nichts leisten muss, bei dem man bleiben kann mit all seiner Schande, vielleicht der Vaterlosigkeit, die dich Jahrzehnte beschämt hat. Und wo du schon immer gesucht hattest nach Bestätigung und Anerkennung und du wolltest immer nur leisten. Und jetzt ist hier ein Vater, der dich einfach annimmt, wie du bist. Und der sagt, komm nach Hause. Und vielleicht ist es für einige heute Zeit, nach Hause zu kommen. Ich lade dich ein dazu. Lass mich noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, es ist so kostbar, dich als einen Vater im Himmel zu haben. Du bist nicht ein entfernter Gott, der sich nicht kümmert um uns, sondern du bist ein Gott, der zu uns gekommen ist, um uns wieder heimzuholen. Und Jesus, du bist der Erlöser, der die Trennung vom Vater in Kauf genommen hat, der geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, damit wir hineingenommen sind in diese Beziehung, damit wir nicht mehr verlassen sein müssen. Vater, du kennst die Menschen, die im Moment verlassen sind, die nicht deine Kinder sind. Du kennst diejenigen, die sich entfernt haben von dir, die dich abgeschrieben haben, die gesagt haben, sie wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber die wissen, bei dir haben sie es eigentlich besser und es ist dran, nach Hause zu kommen. Und ich bete, gib du diesen Menschen Mut, ob Söhnen oder Töchtern, nach Hause zu kommen. Dass sie sehen, wie der Vater sich um sie kümmert, wie der Vater nur wartet darauf, sie in den Arm zu nehmen. Danke, Vater, dass du ein Gott bist, der uns bedingungslos in seine Familie annimmt. Amen.